Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer nächsten Buchvorstellung auf dem Sachbuchforum. Mein Name ist Marion Fisch, ich bin beim VSA Verlag in Hamburg zuständig für Lektorat und Herstellung. Und wir haben heute zum einen Hajo Funkert aus Berlin zu Gast. Und ich freue mich, dass er über sein Ende 2017 bei VSA erschienenes Buch Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz, Staatsaffäre NSU, das V-Mann-Desaster und was daraus gelernt werden muss, sprechen will. An diesem Buch hat auch unser zweiter Gast mitgewirkt. Das ist Christiane Mudra. Sie ist auch aus Berlin heute gekommen. Und sie ist Autorin und Regisseurin und recherchiert selbst auch seit 2013 schwerpunktmäßig zum Thema NSU, zu Rechtsextremismus und zur Rolle der Nachrichtendienste. Und sie hat auch als Journalistin aus dem Münchner NSU-Prozess berichtet. Hajo Funke kann ich also nur schwerlich knapp vorstellen, aber wahrscheinlich werden ihn einige schon gut kennen, weil er ja also langjährig gegen Rechtsextremismus, also sich um die Aufklärung gegen Rechtsextremismus engagiert und dazu auch immer wieder in den Medien befragt wird. Ja, er war bis 2010 Professor an der FU Berlin, hat dort in den 60er Jahren auch studiert und gehört damit natürlich zu einer Gruppe, die in diesem Jahr auch wieder stärker ins Licht rückt. Und ich kann sagen, diesmal feiern oder begehen oder auch verteidigen ja die 68er ein besonders rundes, also 50-jähriges Jubiläum. Und dazu hat er ebenfalls im letzten Jahr eine kleine Flugschrift bei VSA geschrieben mit dem Titel Anti-autoritär, 50 Jahre Studentenbewegung, die politisch-kulturellen Umbrüche. Ja, und nicht zuletzt ist zu erwähnen seine neueste, also das war dieses Buch, Entschuldigung, ich habe es eben falsch, das ist seine neueste Veröffentlichung zusammen mit Christiane Mudra, Gieriger Haufen, die AfD, Ressentiments, Regimewechsel und völkische Radikale, Handreichung zum demokratischen Widerstand. Ja, hier aber geht es, steht im Mittelpunkt das Buch Sicherheitsrisiko, Verfassungsschutz, Aufklärung zum NSU-Komplex. Und Hajo Funke wird zunächst erläutern, was ihn motiviert hat, über diese Mordserie ein Buch zu schreiben, in dem er insbesondere auch die Rolle des Verfassungsschutzes behandelt und auch sehr kritisch, grundsätzlich kritisiert.
Ja, schönen Dank, dass Sie, Frau Fisch, für den VSA-Verlag uns hier eingeladen haben. Bevor ich anfange, habe ich eine Bitte. Wir hatten vorhin schon einmal das Vergnügen, mit einer anderen Zusammensetzung miteinander zu kommunizieren. Und das Tolle war, bevor wir richtig in die Debatte kamen, also wir hier vortrugen, kamen schon 3, 4, 5, insgesamt 10 Fragen. Das erwarte ich von Ihnen auch. Auch wenn es nur 25 Minuten sind, die wir haben. Ja? Also wenn Sie jetzt schon eine Frage haben, aber gleich. Und dann gibt es ein Mikrofon, das ich Ihnen durchstelle. Ja, ich habe so eine Doppelrolle. Ja, so. Ja, das Motiv war im Grunde ganz einfach. Ich hatte 2002 Paranoia und Politik gemacht, so eine Grundlagenanalyse des Rechtsextremismus, des Rechtspopulismus, würde man heute sagen, der neuen Rechten. Und 2011 war der Schlag mit der Aufdeckung des NSU. Und dann, sehr bald danach, spürten wir, dass nur wenig wirklich rauskommt. Das ging innerhalb von Wochen. Dann kam der Untersuchungsausschuss in Berlin und wir gingen dahin und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem geht das 6 Jahre, ohne dass wir alles wissen. Und über diese komplizierte Lage, dass viel verdeckt wird, bewusst verdeckt wird, vor allem vom Verfassungsschutz verdeckt wird, auch zum Teil von den Polizeien, vor allem in Thüringen, wo alles anfängt, das hat uns dann dazu gebracht, wenigstens das, was wir wissen, mitzuteilen. Und es ist viel mitzuteilen, aber genauso viel darüber, was alles uns unterschlagen worden ist. Und ich gebe, und dann gebe ich schon an Christiane weiter, nur ein einziges kleines Beispiel. Mit Beate Zschäpe, der Hauptangeklagten, über Jahre ein Kuschelverhältnis hatte in Zwickau. Der V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz, Marschner, wurde nie systematisch befragt. Der lebt heute in der Schweiz. Er wurde nicht darauf befragt, was er alles mit Beate Zschäpe ausgemacht hat. Dies hat ein irres Misstrauen gegenüber dem Verfassungsschutz bewirkt. Und wie genau das ist, sagt Christiane.
Ja, danke. Ganz kurz vielleicht noch zu Ralf Marschner. Ich weiß nicht, ob der jedem ein Begriff ist. Der war V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz von 1992 bis 2002 offiziell. Man weiß das manchmal nicht genau, ob er wirklich zu dieser Zeit abgeschaltet wurde. Seine Akten wurden wie viele andere Akten auch angeblich von der Dresdner Flut weggeschwemmt. Das hat schon fast etwas Satirisches. Ralf Marschner lebte in Zwickau und war dort so eine Nazi-Größe. Er hatte mehrere Szeneläden, eine Kneipe und sagt aus, er kannte das Trio nicht. Ein enger Freund von ihm hat allerdings direkt gegenüber in der Pullensstraße gewohnt, wo das Trio gewohnt hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, würde ich sagen. Zumal sie sehr viele gemeinsame Bekannten hatten. Ralf Marschner hatte auf seinem Computer zum Beispiel das Paulchen-Panther-Motiv, mit dem das Bekennervideo des NSU ausgestattet war. Gegen ihn liefen viele Strafverfahren, er war sehr gewaltaffin. Und im Untersuchungsausschuss im Bundestag kam vor 2 Jahren raus, dass er Uwe Mundlos und vermutlich auch Uwe Böhnhardt in seiner Baufirma beschäftigt hat, während sie im Untergrund lebten. Ralf Marschner ist zu all diesem wirklich zuletzt Anfang 2013 befragt worden und die Bundesanwaltschaft sagt, das sei Fliegengesurre. Und es seien Verschwörungstheorien der Journalisten, wenn man da dieses Arbeitsverhältnis in der Baufirma in den Raum stellt. Es gibt allerdings einen Bauleiter, der vor einer Fernsehkamera das bestätigt hat und sich ganz sicher ist, dass er den Uwe Mundlos auf der Baustelle erkannt hat. Ganz kurz möchte ich etwas sagen zu der Grundproblematik V-Leute und Verfassungsschutz. Und es hat sich bewährt, einfach mal ganz kurz eine Liste vorzulesen, denn eigentlich ist es dem Verfassungsschutz verboten, V-Leute als Führungspositionen rechtsextremer oder überhaupt extremistischer Vereinigungen zu führen. Man hat das ja an dem NPD-Verbotsdebakel gesehen. Das hat einfach den Grund, dass man ja natürlich nicht will, dass eine extremistische Vereinigung quasi staatlich gesteuert wird. Denn der V-Mann-Führer gibt seinem V-Mann Aufträge. Und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn der V-Mann in der Spitze einer extremistischen Vereinigung staatliche Aufträge bekommt. Jetzt lese ich mal vor, wie das beim NSU war. Das wissen wir heute. Das hat lange gedauert, bis wir diese Liste zusammen hatten. Und zwar haben wir in Thüringen, geführt vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, Tino Brandt, den Gründer des Thüringer Heimatschutzes, in dem sich der NSU formiert hat. Sein Kollege, auch geführt vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, Marcel Degner, der war der Chef von Blood and Honor Thüringen. Dann haben wir Mirko Hesse, den Gründer der sächsischen Hammerskins, geführt vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Thomas Starke, Blood and Honor Sachsen, der sich die Leitung mit Jan Werner, auch bei Blood and Honor Sachsen, geteilt hat. Thomas Starke, er hat ja zum Beispiel das TNT geliefert, weswegen das Trio in den Untergrund ging und war mit Beate Zschäpe liiert. Der wurde geführt vom LKA Berlin. Jan Werner, vermutlich auch V-Mann, sagt das BKA, vermuten wir LKA Berlin, aber das weiß man nicht. Dann gab es beim Ku Klux Klan Piatto alias Carsten Schipanski, der vom Landesamt für Verfassungsschutz Brandenburg geführt wurde. Den Gründer des Ku Klux Klan Baden-Württemberg, Achim Schmidt, Dann gab es den V-Mann Corelli vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der für die Anwerbung beim Ku Klux Klan zuständig war und zum Beispiel den Gruppenführer von Michelle Kiesewetters Einheit, also das war die Polizistin, die in Heilbronn ermordet wurde, warb. Inzwischen ist Corelli alias Thomas Richter leider an einer unerkannten Diabetes verstorben. Und dann gibt es noch, wie wir seit letztem Jahr wissen, den Chef von Blood and Honor Deutschland, Nias alias Stefan L., der wurde auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Also alle relevanten rechtsextremistischen Vereinigungen der damaligen Zeit wurden von V-Leuten geführt. Das kann man nicht anders sagen. Und ein kleiner Nachsatz noch. Vielen Dank an Herrn Maaßen, der immer noch bis letztes Jahr auf öffentlichen Podien Journalisten gegenüber behauptet hat, das Bundesamt hätte keine V-Leute in der rechten Szene gehabt, die etwas mit dem NSU zu tun hatten direkt. Das ist eine glatte Lüge.
Das diskreditiert den Verfassungsschutz, so wie er ist. Obwohl Maaßen uns mitteilt, privat und öffentlich, er sei, die Institution sei von Anfang an ein Dienstleister an der Demokratie. Deswegen die Schärfe der Kritik. Und wir wissen nun auch, und das steht auch in dem Buch sehr genau, das ging in der Studentenbewegung, da gab es Peter Urbach, der uns zu dirigieren versucht hat. Das ging in dem Fall, den du beschrieben hast, Schmücker, wo jemand erschossen wurde im Wissen und dem Mitwissen des Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin, West-Berlin. Oder es geht für Josef Bachmann. Manche kennen ihn als den, der das Attentat auf Rudi Dutschke verübt hat, das wir jetzt 50-jährig am 11. April zu erinnern haben. Josef Bachmann war aktiv verbunden mit einer Braunschweiger Terrorzelle und dem berühmten, langjährigen, berüchtigten V-Mann Otto Lepzin. Das heißt, Sie sehen durch die Geschichte der Republik jeweils eine prekäre, umstrittene, nicht aufgedeckte Rolle des Verfassungsschutzes. Er dient nicht der Verfassung. Es gibt sogar Leute, Staatsrechtler, Kollegen, die sagen, das, was der Verfassungsschutz nach Gesetzeslage macht, ist verfassungswidrig, weil es zu weit geht. Konsequenz, entweder abschaffen oder mit einer Kontrolle ausstatten, die tatsächlich präventiv funktioniert. Das heißt nicht, dass das parlamentarische Kontrollgremium macht, das ab und zu mal guckt und sich dann auch belügen lässt, wie wir wissen, sondern durch eine unabhängige Institution. Der politische Wille ist dazu nicht da, aber er wäre erforderlich, damit wir eine vernünftige Sicherheitsarchitektur bekommen, von der immer geredet wird. Das ist im Grunde gebündelt, was in dem Buch steht, aber die Details werden sehr spannend, wenn Sie es lesen.
Ich möchte noch eine Kleinigkeit hinzufügen, und zwar, warum Sicherheitsrisiko? Sicherheitsrisiko deshalb, weil die V-Personen ja aktiv vor Strafverfolgung geschützt werden. Das heißt, die haben, früher war das so ein bisschen, so behind the scenes wurde das einfach so gemacht, dass die V-Personen vor Durchsuchungen gewarnt wurden. Da gibt es zahlreiche Berichte, dass Ermittlungsverfahren eingestellt wurden. Das war gang und gäbe. Inzwischen im neuen Bundesverfassungsschutzgesetz, das 2015 als Lehre aus dem NSU, als Reform verkauft wurde, haben sie sogar eine Straffreiheit für Straftaten bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Und das ist bei jemandem, der nicht vorbestraft ist, eine ganze Menge, ein Jahr.
Jetzt haben Sie Fragen, nicht wahr? So.
Da vorne die.
Hajo, schau mal.
Da ist auch
schau mal. Hallo. Hajo. Wir haben Assistenz.
Da. Ja, das weiß ich ja.
Das.
Nein, das geht nicht. Das wäre anders. Sehr gut. Das
sind immer diese 68er.
Wie kann denn das dann überhaupt passieren, dass jemand wie Marschner, was Sie am Anfang gesagt haben, dass er bekannt war für seine Gewaltaffinität und irgendwelche Strafverfahren am Laufen hatte. Wie kann denn das dann überhaupt passieren, dass der für den Verfassungsschutz arbeiten darf? Oder wurden diese Strafverfahren, waren die erst klar?
Dem, okay.
müsste denn passieren, dass so eine unabhängige Kontrollinstitution, also Sie haben gesagt, der politische Wille ist nicht da. Was müsste passieren, damit so eine Institution eingesetzt werden würde? Oder?
So, jetzt noch eine dritte Frage. Sie haben bestimmt eine Frage.
Naja, nein, dann sollen die Leute ja nicht.
Weil Sie gerne noch eine Frage hören wollen. Ist das jetzt vor allen Dingen auch ein Problem der ehemaligen DDR-Länder? Also Thüringen wird ja immer sehr erwähnt. Und wie sieht es mit dem Westen da aus? Sie nennen das Bundesamt, das ist ja in Köln, das wissen wir ja, und aber die anderen Landesverfassungsschutzämter?
Ja, ich habe jetzt nicht den Kenntnisstand über NSU, den Sie haben, aber da gibt es auch dieses berühmte Zeugensterben, dass sehr viele von den Zeugen auf einmal auf widernatürliche Weise auf einmal davonscheiden, was doch sehr merkwürdig ist. Ich wäre interessiert, was Sie dazu zu sagen haben.
Steht alles im Buch?
Nicht sonst ist es.
Wir können ja erstmal eine Runde beantworten und dann weitermachen. Ich fange mal an mit Marschner, warum der als Straftäter V-Mann werden durfte. Ja, das ist da gibt es noch einen schlimmeren Fall. Es gibt den Fall Piatto alias Carsten Schipanski, der war wegen versuchten Mordes im Gefängnis, als er sich angedient hat. Der hat in Brandenburg eine Gruppe durchgedrehter Rechtsradikaler agitiert mit Ku Klux Klan Rufen und die haben dann als Gruppe einen nigerianischen Lehrer halb totgeschlagen und haben ihn in einen See geworfen, der hat eigentlich nur durch Zufall überlebt und der durfte trotzdem, das ist ungefähr der krasseste Fall, der durfte trotzdem V-Mann werden. Im neuen Verfassungsschutzgesetz ist so ein Fall von versuchter Mord jetzt ausgeschlossen, aber alles drunter geht noch. Möchtest du was zur unabhängigen Kontrolle sagen?
Ja, aber wie kann das denn passieren? Warum stellt man den dann ein?
Weil es ist nicht verboten. Also offenbar ist es dem Verfassungsschutz wichtiger, eine Quelle, die er für wichtig erachtet, zu führen. Da ist dann offenbar die Vorgeschichte egal. Es gibt da schon so ein paar nebulös formulierte Vorschriften, aber die sind alle sehr dehnbar. Dazu kann ich sehr empfehlen, das Handbuch zum Verfassungsschutzrecht von Bernadette Droste, die beleuchtet dann von intern mal die Auslegung des Verfassungsschutzrechts.
De facto.
Achso, hier, Entschuldigung.
Ja.
De facto auch
nicht. Vier Mikrofone.
De facto, ja, jetzt, de facto haben wir einen Staat im Staat. Das heißt, ohne Kontrolle, eine Ausnahmeregelung auf Dauer, ein Ausnahmezustand auf Dauer, wie er von dem autoritären Verfassungsrechtler Karl Schmidt sich so gewünscht haben dürfte. Das heißt, es ist zu kritisieren aus diesem Fundamentum heraus, dass der Rechtsstaat ausgesperrt ist in dem Gebaren und in den Grundlagen selbst des Bundesverfassungsschutzgesetzes, weswegen dieser als verfassungswidrig von Staatsrechtlern interpretiert wird. Das heißt, da ist etwas ausgeklammert, was heißt keine Kontrolle. Deswegen ist der politische Wille zu entwickeln so schwer, aber es ist nötig. Wir sehen es am Fall Trump. Trump hat einen Gegner. Er hätte gern, man könnte sich noch mehr demokratisch-rechtsstaatliche Verfahren vorstellen, aber in Müller hat er einen, der als Sonderermittler Gerichtsfunktionen hat, Interventionsfunktionen und genau das bräuchten wir für den Bundesverfassungsschutz und auch für die westdeutschen Länder, um auf diese Frage einzugehen. In Thüringen haben wir einen besonderen Fall. Es ist ein Ost-West-Fall, denn die Verfassungsschutzchefs kamen aus Hessen und sie haben dann sich verselbstständigt. Sie haben die Justiz zum Teil unter Kontrolle genommen, haben wir alles nachgewiesen, steht auch im Buch übrigens, und haben dann im Grunde den Thüringer Heimatschutz unter der Leitung eines V-Manns, Tino Brands, stark machen lassen. Mit Geld. Sie wussten, was sie tun. Und aus diesem Thüringer Heimatschutz ist dann der NSU entstanden. Das heißt, 10 Jahre, das Gegenteil einer rechtsstaatlichen, demokratischen, politischen Kultur durch zentrale Institutionen in Thüringen. Und natürlich ist es in Hessen oder in Baden-Württemberg anders. Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass auch in Niedersachsen und anderswo es diese dubiose Doppelfunktion des Verfassungsschutzes. Er dient nicht der Sicherheit, so wie er könnte, wenn er das tun würde, was wir demokratisch rechtsstaatlich von ihm erwarten können. DDR-Problem, kein DDR-Problem, Zeugen sterben noch. Willst du? Soll ich?
Ich wollte nur ganz kurz noch was zu der Frage nach, ist es ein DDR-Problem, hinzufügen. Also erstens mal ist es ja eine spezielle Situation gewesen, dass man nach der Wende den Verfassungsschutz neu installiert hat in den neuen Bundesländern. Und da wurden sogar sozusagen ausrangierte Mitarbeiter aus Hessen, also skandalüberzogene Mitarbeiter, da gibt es einige Beispiele, die wurden dahin geschickt. Und man hat massiv angefangen, V-Leute zu werben, also völlig inflationär. Was dann, natürlich der NSU hat sich in den neuen Bundesländern formiert und deswegen haben wir da jetzt einen speziellen Blick drauf, auf die Szene dort, aber ich bezweifle zutiefst, ich komme gebürtig aus Bayern und sagen wir mal so, da ist vieles wirklich nicht deutlich besser und ich bezweifle zutiefst, dass sich da wenn es eine Terrorzelle zum Beispiel in Bayern gäbe, die es schon gab, wenn man da nochmal genau so nachforschen würde mit Untersuchungsausschüssen etc. pp., ich glaube, da wäre die Situation nicht sehr viel anders. Und wie schon gesagt wurde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das sitzt immer noch in Köln. Und von dort ging sehr viel von diesen Impulsen aus.
Das Zeugensterben, letzte Frage, ist sehr irritierend. Und natürlich wissen wir davon, über die Gründe, über die, die getötet haben oder die durch Druck zu Tode gekommen sind, zu wenig. Aber es ist auffällig und es ist auch auffällig, dass es nicht systematisch erforscht wird. Im Falle Florian Heiligs gehe ich davon aus, dass er in den Tod getrieben worden ist. Und zwar von Rechtsextremen einerseits und staatlichen Institutionen andererseits. Er ist, wie Sie wissen, im Auto verbrannt.
In anderen Fällen kann man sicherlich sagen, dass die Zeugen nicht ausreichend geschützt wurden, weil es da im Umfeld natürlich Verdachtsmomente zu Verbindungen zur organisierten Kriminalität gab. Die Leute wurden nicht ordentlich abgeschirmt, die Namen sind durchgesickert. Sie wurden zwar zum Teil nicht öffentlich vernommen, aber ich sag mal flapsig, jeder Idiot konnte rausfinden, um wen es sich handelt bei dem Zeugen. Und dann gibt es natürlich noch den Spezialfall des V-Manns Corelli, der ja auch in diese Zeugensterbereihe fällt, der mit 39 Jahren an einer unerkannten Diabetes gestorben ist. Ich habe sehr viele Ärzte gefragt, wie wahrscheinlich so etwas ist. Inzwischen kam ja dann noch hinterher, dass man auf einmal rausgefunden hat, ja, also eine Substanz, die so einen hypoglykämischen Schock verursacht, die gibt es auch irgendwie für 3 Euro in einem Rattengift im Baumarkt zu kaufen. Unglücklicherweise ist Corelli aber genauso wie die beiden Terroristen Mundlos und Böhnhardt eingeäschert worden. Man hat es dann noch irgendwie so ein Zufall, man hat es dann irgendwie noch nachgeforscht, aber es war klar, dass da nichts mehr rauskommen wird. Bemerkenswert an Corelli, und dann bin ich auch fertig, ist, dass er ja um ein Haar unter falschem Namen beerdigt wurde. Und da hat sich dann sein Bruder gerade noch gemeldet rechtzeitig, um das zu verhindern. Dann hat die Polizei bemerkenswerterweise den Totenschein umgeschrieben. Das muss eigentlich ein Arzt machen. Und das gesamte Hab und Gut, zum Beispiel die ganzen digitalen Datenträger, die hat nicht etwa das BKA bekommen, was man wusste ja nicht, ob es ein gewaltsamer Tod ist, was hätte ermitteln müssen, sondern das BFV, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, hat es erstmal eingesagt und das BKA musste betteln beim BFV, damit es diese ganzen, das Hab und Gut des V-Manns wiederbekommt.
Wir haben noch 3 Minuten, und ich würde wenigstens noch einige Stichpunkte zu dem vielleicht noch aktuellen Thema, nämlich unserem gemeinsamen AfD-Buch, sagen. Das lässt sich auch kurz machen. Wir gehen davon aus, dass es eine systematische Radikalisierung der AfD gegeben hat, die nun dazu geführt hat, dass die AfD rechtsradikaler ist als die FPÖ, von der sie sich das meiste auch hat abgucken wollen. Die Hetzrede von Poggenburg gegen Türken als Kameltreiber und die man dann abschieben soll, ist rassistische Hetze gegen die größte ethnische Minderheit in Deutschland. Intoniert von Gauland, der von der politischen Entsorgung einer Türkin gesprochen hat und der von ähnlichen Kritik an Türken als Türken gesprochen hat. Andere ähnlich aus der Leitung. Das heißt, die Mehrheit der AfD-Leitung, auch auf Parteitagen, bedient diese rassistische Ausgrenzung von Türken, von Muslimen bzw. dem Islam und von Geflüchteten. Und das macht diese Partei gefährlich, weil an der Unterseite das Ressentiment entfesselt wird, unleashed, wie man im Englischen sagt, und am Rande dieser Entfesselung sehr viel an Gewalt passiert. Was kann man dagegen tun? Man muss klare Kante gegen diese Art rechtsradikaler Hetze betreiben. Dazu war der Bundestag erst seit einigen Wochen bereit und in der Lage, offensiver das auch darzulegen. Dazu braucht es andere Medien, als die wir gewöhnlich haben. Und das Zweite ist, dass man diejenigen, die tatsächlich aus Protest, das ist vielleicht eine gute Hälfte, oder aus Enttäuschung, die AfD gewählt haben, mit einer Politik adressiert, die sagt, wir kümmern uns tatsächlich darum und das glaubwürdig tun. Und nur wenn diese beiden Sachen geschehen, besteht die Möglichkeit, dass sich die AfD auf die reduziert, die ohnehin gläubige, rechte Unterstützer der AfD sind. Und das sind etwa 5%.
Darf ich noch einen Satz sagen? Ich hatte einen Appell an alle jungen und internetaffinen Menschen, denn in meinen Augen ist die AfD und ihre Unterstützernetzwerke wie die Identitäre Bewegung und so weiter in allererster Linie ein ganz großer PR-Verein, der es viel besser als alle Konkurrenten geschafft hat, die sozialen Netzwerke zu erobern und auch mit gefälschtem Material. Das ging da gerade das Handbuch der Medienguerilla durch das Netz, wie man Bilder manipuliert und Shitstorms organisiert. Und das Internet ist genauso Land wie das reale Land. Das heißt, es gilt, das Internet zurückzuerobern. Und alle Leute, die da irgendwie Kompetenzen haben, sind jetzt gefragt. Ich kann es leider nicht so.
Danke. Ja, vielen Dank. Dann kamen wir jetzt von den Büchern zum Internet. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Buch. Wer dann noch in diese Bücher hineinschauen will näher oder Fragen hat, die jetzt irgendwie nicht gestellt werden konnten oder nicht erklärt werden konnten, kann das gleich noch am VSA-Stand tun. Der ist ganz in der Nähe in Gang E, Stand 408. Und ansonsten hoffe ich, dass sie, also ich kann nur sagen, es ist neben diesen düsteren Beschreibungen, die man ja hat von bedrohlichen Entwicklungen, auch viel darin enthalten, wie man Gegenwehr zeigen kann. Also das ist nochmal eine Ermutigung. Ja, also ich bedanke mich und tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.